Die Drese. Der Podcast der Ministerin. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Die Drese, der Podcast der Ministerin für Gesundheit, Soziales und Sport mit überraschenderweise Stefanie Drese.
Und mit Jan Farklas.
Ja, genau. Vor gut 4 Wochen hat also dein Podcast das Licht der Welt erblickt und auch für eine Menge Aufmerksamkeit gesorgt, extern, intern. Und da sind wir uns auf jeden Fall einig, was diesen Podcast betrifft. Das wird Folgen haben.
Ja, definitiv. Also ich freue mich sehr, dass die Pilotfolge so gut angenommen wurde. Wir haben viel positive Resonanz bekommen. Nun ist ein Podcast an sich ja nichts Neues gewesen, aber ein Podcast über Politik aus dem Land sehr wohl. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir Zuschriften, Zuspruch bekommen haben. Natürlich an der einen oder anderen Stelle auch Kritik und Nachfragen, was das soll. Aber das wird sich sicherlich in den Folgen, die wir noch haben, klären. Wir wollen über Politik sprechen, erklären, wie Entscheidungen zustande gekommen sind. Und das werden wir heute auch mit ganz wichtigen Themen machen.
Genau, die zweite Folge ist vollgepackt. Wir haben eine Menge vor. Wir wollen über Mindestmengen für Krankenhäuser sprechen. Wir wollen die vergangene Sportministerkonferenz nochmal Revue passieren lassen und auch das Jugendwort des Jahres einmal thematisieren. Du bist ja auch Jugendministerin und da kommen wir nicht drum rum, das müssen wir nochmal aufgreifen, aber dazu dann später. Wir steigen ein mit dem Thema Mindestmengen. Ich würde mal gern ganz kurz und möglichst einfach erklären, was das eigentlich ist, wofür das steht, was das soll. Mindestmengen sind ja ein Instrument der Qualitätssicherung in der medizinischen Versorgung, also vor allem in der stationären Versorgung. Das Ganze ist gesetzlich geregelt. Ein Krankenhaus darf bestimmte planbare Leistungen also eben nur dann durchführen, wenn dabei voraussichtlich also bestimmte Mindestfallzahlen, also Mindestmengen pro Jahr eben erreicht werden. Damit will man halt ja verhindern, dass ein Krankenhaus nicht nur gelegentlich und damit ohne die nötige Erfahrung dort Eingriffe vornimmt, also Stichwort Patientensicherheit. Und ja gut, Beispiele Knie-OPs, Nierentransplantation oder eben auch, und da kommen wir zum Thema, die Versorgung von Neugeborenen mit starkem Untergewicht, also die ganz frühen Frühchen. Und das aktuelle Thema ist eben diese extremen Frühchenstationen am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg. Da gab es ja die Entscheidung der Krankenkassen gegen den Erhalt des Perinatalzentrums Level 1. Und da nochmal die Frage, was bedeutet das eigentlich konkret?
Ja, ich würde vielleicht ein klein bisschen noch ausholen wollen. Also es gibt auf bundesgesetzlicher Grundlage einen GBA, einen gemeinsamen Bundesausschuss. Und natürlich ist ein besonders früh geborenes Frühchen etwas, bei dem wir alle Kunst der Medizin von Ärztinnen, Ärzten, Pflegerinnen, Pflegern, von dem Personal brauchen. Deswegen ist an sich gegen eine gewisse Routine im Umgang mit solchen Frühchen nichts einzuwenden. Dieser GBA setzt aber diese Standards fest für alle Bundesländer gleich. Und da geht die Diskussion in Mecklenburg-Vorpommern schon los. Denn wir sind ein Flächenland mit viel Fläche und wenig Bevölkerung. Und da kann es aus meiner Sicht eben nicht nur eine Rolle spielen, wie viel an Patientinnen, an Patienten in einem wichtigen Krankenhaus, an einem wichtigen Standort behandelt werden, sondern es spielt auch eine Rolle, dass diese Gesundheitsleistung erreichbar sein muss. Das hat leider bei der Entscheidung hier nicht die Rolle gespielt. Und wenn wir also diese Mindestmengen nicht erfüllen, so wie das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum es beispielsweise nicht erfüllen kann, dann müssen die Krankenkassen, um es weiter zu finanzieren, ihr Einvernehmen erklären. Und dieses Einvernehmen haben die Krankenkassen uns verwehrt. Das ist ein Punkt, der in der Gesundheitspolitik erklärungsbedürftig ist. Es ist also nicht so, dass wir aus dem Gesundheitsministerium heraus die Entscheidung treffen können, sondern mit den Krankenkassen gemeinsam, und die Krankenkassen gehen diesen Schritt nicht mit.
Genau, und in der Region gibt es natürlich auch entsprechend kritische Töne, Mahnwachen, und auch bei dem Bürgerforum in Malchow vergangene Woche spielte das eine Rolle. Jetzt die Frage, was bedeutet jetzt die Entscheidung der Krankenkassen für diese Klinik in Neubrandenburg, und gibt es Aktivitäten vielleicht zur Stärkung des Krankenhausstandortes Neubrandenburg?
Ja, ich will einmal ganz deutlich sagen, in Neubrandenburg, das Klinikum ist ein wichtiger Maximalversorger für die gesamte Region. Und deswegen haben wir natürlich auch aus dem Gesundheitsministerium raus ein großes Interesse daran, die Klinik wirtschaftlich zu stärken. Für die Frühchen selbst heißt es, wenn ein Notfall dort auftritt, wenn also ein kleines Kind geboren wird, das diese Gewichte nicht erfüllt, nicht bringt, dann wird es natürlich in dem Krankenhaus versorgt werden. Nur die planbaren OPs, die dürfen in Neubrandenburg nicht mehr stattfinden, wenn dort also ein Kaiserschnitt oder Ähnliches geplant wird. Das heißt, die Versorgung an sich haben wir genau im Blick. Und dann geht es natürlich auch darum, wie wird mit zukünftigen Entscheidungen, es wird ja weitere Mindestmengendiskussionen geben, jeder Krankenhausstandort im Land wirtschaftlich über die Runden kommen und wie können wir das Ganze verteilen. Dafür haben wir eine Kommission im Land ins Leben gerufen, die Gesundheitskommission, die sich mit genau dieser Konzeptionierung beschäftigen wird. Ich stehe im engen Austausch auch mit dem Krankenhaus. Wir wollen auf jeden Fall diesen Maximalversorger, den wir haben, stärken und unterstützen. Und dazu gehört eben auch zu gucken, wie kann dann mit anderen Dingen das Krankenhaus, das Personal dort gestärkt werden und wie stellen wir sicher, dass auch alle Notfälle weiterhin dort versorgt werden. Kinder, die schwerer, die größer sind, die werden sowieso an dem Standort in guten Händen sein, aber es geht eben auch um die Frage Mindestmengen, wie entwickelt sich das in unseren Krankenhäusern im Land weiter?
Wir als Land können das nicht entscheiden. Du hast es erwähnt, die Angelegenheit spielt auf Bundesebene. Ja, welche Optionen siehst du da jetzt noch?
Das Krankenhaus selbst will ja nochmal rechtliche Schritte in Betracht ziehen. Da unterstützen wir sie natürlich mit unseren Stellungnahmen aus dem Gesundheitsministerium heraus. Auf politischer Ebene geht es mir darum, dass wir in Berlin Gehör finden. In diesem GBA ist kein Vertreter aus einem Flächenland und auch niemand, der mal ein kleines Krankenhaus geleitet hat. Deswegen möchte ich gern über die Landesvertretung, die wir in Berlin haben, die Protagonisten, die solche Entscheidungen in Berlin treffen, zusammenholen und in die Diskussion, in die politische Diskussion erneut einsteigen. Ist die Qualitätsfrage nach Mindestmengen wirklich die richtige? Oder welche anderen Parameter wie Fläche, wie Erreichbarkeit, wie Ausbildungsmöglichkeiten, das muss dort mit reinspielen. Und dafür ist es notwendig, dass wir uns in Berlin zu Gehör melden.
Es wird also noch Gespräche geben auf politischer Ebene. Also wir gucken mal, wie sich das weiterentwickelt dann.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt gucken wir auf das Thema Sport. Sportministerkonferenz Anfang des Monats hat sie stattgefunden in Mainz. Hat sich unter anderem beschäftigt mit der Neuausrichtung der Leistungs- und Spitzensportförderung in Deutschland. Die Energiekrise und die Auswirkungen auf Vereine hat auch eine Rolle gespielt. Und ein Trägerverein für Betroffene von insbesondere sexueller Gewalt wurde gegründet. Du warst dabei natürlich. Und wir wollen mal ganz kurz das erste Thema aufgreifen, die Neuausrichtung der Leistungs- und Spitzensportförderung. Das soll ja dazu beitragen, dass irgendwann vielleicht auch mal unser Bundesland mehr Medaillen holt als bisher bei Olympischen Spielen unter anderem. Was hätte unser Land davon? Wie könnte das überhaupt funktionieren für MV, das, was dort besprochen wurde?
Ja, also der Aufhänger waren natürlich große Sportereignisse der letzten Jahre und es geht darum, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern uns die Strukturen für Sport anzugucken, sondern uns unter den Bundesländern mit dem DOSB, mit dem Bundesministerium abzustimmen. Wie müssen eigentlich Konzepte aussehen, angefangen von der Frage, wie finden wir Trainerinnen und Trainer, wie unterstützen wir die, bis hin zur Frage, wie können wir gemeinsam Bund, Länder und Kommunen in gute Sportstätten investieren. Es ist so aufgeteilt, dass der Bund seine Verantwortung sieht, ich sag mal für Leistungskader, für Spitzenkader, aber damit ein solches Talent ja erst bis zu einer Olympischen Spielen oder zu einer Weltmeisterschaft kommt, ist natürlich vor Ort in den Vereinen eine gute Kinder- und Jugendarbeit notwendig. Es ist die Frage, wie sind wir mit Sportschulen, mit Sportstätten im Land aufgestellt? Und das unter gleiche Standards im Land zu setzen, ist Sinn und Zweck dieser Reform. Und dafür sind die Länder zuständig.
Okay, was könnte für uns als Mecklenburg-Vorpommern dann der nächste Schritt sein, um da ja in Richtung mehr Medaillen zu kommen?
Ja, wir werden uns also in diese Gespräche mit dem DOSB einbringen. In Mecklenburg-Vorpommern geht es mir darum, dass wir beispielsweise unsere Bundesstützpunkte, die wir haben, die ja tolle Trainingsstätten mit tollen Trainerinnen und Trainern sind, dass wir die so zukunftsfest machen, dass wir keine Sorgen haben müssen, haben die Bestand, sondern dass da Planungssicherheit herrscht und wir dann Kinder und Jugendliche auch gut bei ihrer sportlichen Karriere begleiten können.
Okay, dann gucken wir mal, wohin da die Reise geht. Schauen aber auch nochmal auf das Thema Energiekrise, beschäftigt natürlich auch Sportvereine. Darüber wurde gesprochen in Mainz und was ist dabei rausgekommen?
Ja, es gibt zwei Aktivitäten. Es gibt die Aktivität auf Bundesebene, Vereine zu unterstützen, die in dieser Energiekrise beispielsweise selber Träger von Sportstätten sind und mit erhöhten Rechnungen bei Strom und Gas zu rechnen haben. Die sollen natürlich genauso profitieren können wie Privathaushalte. Das heißt, die Gaspreisdeckel, den Strompreisdeckel in Anspruch nehmen können. Aber bei vielen Vereinen wird es eben nicht ausreichen. Deswegen soll es über einen sogenannten Härtefallfonds weitere Hilfen, weitere Unterstützung geben. Mir ist es wichtig, dass die Strukturen im Land auch diese Krise überstehen. Wir haben ja mit Corona schon eine schwere Krise gehabt, auch für die Vereine, die wir dann über die Ehrenamtsstiftung und den Landessportbund unterstützen konnten. Und so etwas schwebt mir jetzt bei der Energiekrise auch vor. Und darüber haben wir uns unter den Ländern und mit dem Bund verständigt. Wir wollen die Strukturen, die wir haben, stärken und durch diese Energiekrise bringen.
Okay. Ein Thema haben wir noch zum Punkt Sportministerkonferenz. Es wurde ein Safe-Sport-Verein gegründet für Betroffene von Gewalt im Sport. Da hast du in Mainz ja auch die Urkunde mit unterzeichnet. Unser Land ist also eines von 16 Gründungsmitgliedern. Dahinter steckt ja Prävention als Schlagwort von sexualisierter Gewalt im Sport. Wie kann sowas konkret helfen den Betroffenen?
Ja, mit diesem Verein wird nochmal eine übergeordnete und neutrale Stelle bundesweit ins Leben gerufen. Wir sind mit dem Thema Kinderschutz in Sportvereinen durch unsere Sportjugend in Mecklenburg-Vorpommern schon sehr sensibilisiert und unterstützen die Vereine bei der Ausbildung von Trainerinnen, Trainern, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Der Kinderschutzbund ist da auch unterwegs. Bei diesem Verein geht es nicht darum, diese Aktivitäten auf Landesebene zu ergänzen, sondern das soll, wenn ich keine Unterstützung finde als Betroffene, als Betroffener in meinem Verein, in meinem Umfeld, eine neutrale Ansprechmöglichkeit sein, um entweder präventiv unterwegs zu sein, damit gar nicht so ein Fall erst entsteht, oder eben Hilfe und Beratung dort zu finden, wenn Gewalt jeglicher Art im Zusammenhang mit dem Sport dann doch jemandem zum Opfer gefallen ist.
Okay, jetzt zum Thema Jugendwort. Es wurde ja vor kurzem gerade entschieden, dass Smash das Jugendwort des Jahres ist. Ne? Wir haben das alle mitbekommen, war ja ganz groß in der Presse. Der Ausdruck steht ja dafür, ist was Schmuddeliges, glaube ich eher, mit jemandem etwas anfangen. Soll es bedeuten, es stammt aus einem Smartphone-Spiel, Smash or Pass. Da bekommt man dann einen Prominenten angezeigt und dann kann man so wischen, ne? Gut oder schlecht, attraktiv oder nicht. Mhm. Wir kennen nur Quizduell. Genau. Aber es gibt eben noch andere Handyspiele, habe ich jetzt gelernt. Jedenfalls, Smash ist das Objekt der Begierde, steht zumindest dafür. Und wir wollen mal drüber diskutieren. Wir kennen den Begriff eigentlich eher so aus dem Sport, aus dem Tennis, Smash, ne? oder im Zusammenhang mit einem wahnsinnig großen Erfolg, Smash-Hits der 80er, das ist alles nichts Neues. Aber was sagst du als Jugendministerin zu dieser Wahl? Passt das? Oder wie findest du das Wort Smash?
Also ich habe diese Diskussion ja verfolgt mit zwei Jugendlichen zu Hause und musste zugegebenermaßen mir erklären lassen, was denn hinter Smash steht. Also zu meiner Zeit haben wir noch gesagt, man will jemanden abschleppen. Ja. Das war noch irgendwie einfacher ausgedrückt. Und meine 17-jährigen Kinder haben mir gesagt, das ist gar nicht das Wort aus ihrer Sicht, das jetzt jeder Jugendliche jeden Tag benutzt. Von daher glaube ich, ist das Aufmerksammachen auf ein Jugendwort an sich schon der Mehrwert und wenn das in der Tagesschau dann vorgetragen wird. Bei der Abstimmung selbst habe ich dies Jahr das erste Jahr mal mitgemacht bei der Online-Abstimmung. Man muss sich nach Alter einteilen und dann gibt's eine Kategorie 33 und älter. Also bei dieser Kategorie habe ich dann abgestimmt und meine Wahl wäre auf Bodenlos gefallen. Also ich finde irgendwie... Ja. Bodenlos benutzen meine Kinder oder höre ich in meiner Familie dann doch häufiger als Smash, aber vielleicht bin ich auch nicht die Zielgruppe für Smash.
Wollte ich gerade sagen, bodenlos ist doch, bedeutet ja mies oder unglaublich schlecht, das ist doch uralt, oder? Bodenlos, das ist doch älter als,
na, das als wir beide. Ja, das Lustige ist, also man sagt ja manchmal, Mensch, das ist eine bodenlose Frechheit. Ja. Also dieses Wort kommt auch in meinem Sprachgebrauch vor, aber dieses Frechheit wird dann eben nicht mehr herangehängt, sondern bodenlos an sich verwandt. Und das hätte mir eingeleuchtet, aber wie gesagt, meine Wahl ist es dann nicht geworden. Ich weiß auch gar nicht, ob die Stimmen, die 33-Plus-Generation abgibt, wie die damit mit einfließen.
Gar nicht, wahrscheinlich.
Aber ich habe diesmal einmal mitgemacht, ja.
Es stand auch Macher zur Wahl, jemand, der Dinge ohne Zögern umsetzt. Mhm. Auch uralt, das Wort, aus Zeiten, glaube ich, der Kohl-Ära. Jedenfalls sind beide Wörter doch wirklich älter als du und ich. Und das will man uns also als Jugendwörter auftischen.
Ne? Naja, offensichtlich kommt es wieder. Und ich liebe ja das Wort, es fetzt. Also das würde ich so als Jugendwort bei mir bezeichnen. Und ich habe leider das Fetzt nie abgelegt und habe ganz oft dann gehört, Gott, das sagt doch keiner mehr. Jetzt kommt das Fetzt wieder und bodenlos kommt wieder, Macher kommt wieder. Also wir müssen einfach mit den Begriffen aus unserer Jugend nur abwarten können. Es wird alles wieder erfunden.
Das Fetzt oder cool, ne?
Cool. Cool, genau. Aber wie gesagt, also das Fetzt war eine ganze Zeit lang richtig out, wenn man das gesagt hat.
Bei mir nie übrigens.
Bei mir auch nie und mittlerweile darf man damit wohl auch wieder auftreten.
Mega ist ja auch so ein Wort, was alle sagen, auch die ganz Alten sagen mega, es klingt immer ein bisschen komisch. Das ist auch so ein Dauerbrenner, ne? Dieses Wort. Aber genau, deine und meine Jugend, wir sind ja fast gleich alt.
Ja.
Oder? Und deswegen kenne ich die auch. Aber die wirklichen Jugendwörter, die auf dem Schulhof so verwendet werden, glaube, die darf man hier gar nicht sagen. Vermute ich. Kann man nicht zitieren. Aber ich persönlich, ich kenne keinen lebenden jungen Menschen, der noch einen Rest Würde hat, der diese Wörter benutzt, die als angebliche Jugendwörter ausgewählt werden. Aber du lebst ja mit Jugendlichen zusammen, also du bist da dichter dran als
ich. Also wie gesagt, Smash kenne ich aus dem Alltag auch nicht, aber bodenlos oder Macher, also sowas kommt schon mal vor.
Ja, ich glaube, diese Wörter werden erst zu Jugendwörtern, weil sie in die Medien kommen. Und dann hört man es andauernd und dann sagt man es. Vielleicht ist das so.
Na, es warten ja auch schon alle direkt darauf, wann wird das verlesen bei der Tagesschau.
Ja, ja.
Und führt immer zu großem Spaß.
Der Verlag, der das rausbringt.
Weiß. Genau.
Ja, das war das Thema Jugendwort des Jahres. Und jetzt kommen wir, wie immer an dieser Stelle, oder wie schon mal an dieser Stelle, das ist die zweite Folge, zum geselligen Teil.
Entweder oder.
Oh Gott, ich bin schon ganz aufgeregt.
Ja,
bei der
auch.
Pilotfolge wusste ich ja nicht, was auf mich zukommt. Jetzt weiß ich, was kommt.
Aber die Fragen noch nicht.
Ich habe schon ganz schweißnasse Hände. Das sind ja Fragen, die wirklich ans Eingemachte gehen.
Ja. 10 sind es. Journalistisch höchst anspruchsvoll. Investigative Fragen. Vorher also nicht bekannt. Ne? Das ist ja das Besondere daran. Und die würde ich jetzt einfach mal so auf dich niederprasseln lassen.
Dann los.
Kino oder Theater?
Kino.
Bier oder Wein?
Wein.
Logik oder Bauchgefühl?
Logik.
James Bond oder Superman?
Eindeutig James Bond.
Denn du bist
M. Absoluter James Bond-Fan. Und die Abkürzung für Ministerin im Ministerium ist M. Und ich war schon immer also großer Fan von Judi Dench als M. Und ich freue mich jedes Mal, wenn auf meinen Akten, auf meinen Mappen M draufsteht. Und wie gesagt, wenn ein neuer James-Bond-Film rauskommt, dann bin ich am ersten Tag auch gleich da. Also da kann ich wirklich richtig mitfiebern.
Das stimmt, das weiß ich, da bist du immer im Kino.
Ja.
Noch bevor der Film eigentlich
startet. Das wird im Kalender geblockt, genau.
Ja. Selbst kochen oder essen gehen?
Selbst kochen, ich koche unheimlich gern.
Was ist, da muss ich auch mal kurz nachhaken, was ist dein Lieblingsgericht, dein Rezept, was du, wenn du es ja aussuchen könntest, auf den Tisch bringen willst?
Ja, also Bratklopse. Ne? Also das ist eindeutig ein Bratklops mit Mischgemüse und Salzkartoffeln ist absolutes Lieblingsessen, wenn es so alltagstauglich sein muss. Ich freue mich aber auch auf die Weihnachtszeit und dann ein bisschen aufwendiger den Rotkohl selber machen, die Kartoffelklöße, die Ente. Ich bin unheimlich gern da in der Küche.
Wenn ich weiß, Nachspeise, du stehst auf Götterspeise, Wackelpudding.
Genau, den gibt es bei uns zum Glück in der Kantine. Ja. Götterspeise mit Vanillensoße. Das Lustige ist, dass du mich immer fairerweise vorlässt. Mhm. Und manchmal ist nur noch eine Götterspeise da. Und da ich Einzelkind bin, ich kann auch nicht teilen, dann ist sie weg.
Ja, ja, ich bin
dann
kein Einzelkind
und genau.
Ich räche mich dann irgendwann. Ja, vorzugsweise Waldmeister. Auch ich stehe stehe total auf Waldmeistergötter-Speise mit Vanillesoße. Es ist was ganz besonders Leckeres. Sehe viele nicht so, aber wir sind
doch,
da
wir verstehen
ganz
uns
einfach
da.
Gestrickt.
Genau.
Bezahlen oder eingeladen werden?
Ist beides schön. Ich bezahle mal, aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich eingeladen werde.
Sprachnachricht oder Textnachricht?
Ich bin eher die, die Textnachrichten schreibt, bekomme aber von meiner Familie und von Freunden häufiger Sprachnachrichten, bis mir meine Kinder mal erklärt haben, die Sprachnachricht ist eigentlich nur, als wenn ich schreibe. Ich bin noch so jemand, der am Ende der Sprachnachricht sagt, tschüss. Und darüber lachen meine Kinder unendlich, weil ich diese Sprachnachricht so verwende, als würde ich irgendwo auf eine Mailbox sprechen. Also ich texte eher.
Hose oder Rock?
Rock. Ich trage gern Rock, aber wenn, dann kurz.
Auch jetzt?
Ja.
Ja. Spitzensport oder Breitensport? Das ist fies, ne?
Das ist eine wirklich fiese Frage. Es gibt keinen Breitensport ohne Spitzensport, weil jeder, der sich in irgendeiner Sportart im Training gemüht und quält, braucht ein Idol. Und deswegen kann ich gar nicht entweder oder sagen, ich kenne dich aber, genau, du lässt mich ja hier nicht vom Tisch. Also, weil ich auch gern Sport gucke, ja, dann Spitzensport.
Bringt uns, apropos Sport gucken, letzte Frage, WM in Katar. Gucken oder nicht gucken?
Nicht gucken. Also da ist mir wirklich der Spaß am Gucken durch die ganze sehr fragwürdige Art und Weise der Vergabe und was dort vor Ort passiert ist, seit die Entscheidung dieser Vergabe gefallen ist, verhagelt. Und ich merke, obwohl ich ein großer Fußballfan bin, ich habe überhaupt keine Lust, diesmal zu gucken.
Okay, dann sind wir auch schon am Ende dieser zweiten Folge von Die Drese angelangt.
Schade.
Ja, aber wir haben ja gesagt, das wird Folgen haben.
Das wird Folgen haben. Also ich freue mich dann auf die dritte Folge und möchte nochmal alle bitten, schreiben Sie uns einfach, wenn Sie Fragen haben, wenn wir hier ein Thema aufgreifen sollen. Wir machen das natürlich sehr gern.
Genau, wenn Sie irgendwas haben, Hinweise in eigener Sache, Anregungen, Lob, Kritik oder eben noch eine Frage, wie zum Beispiel die Frage von Sabrina aus Rostock. Die hat sich nämlich gefragt, du als Mutter von Zwilling, mit diesem Arbeitspensum, auch in den vergangenen Jahren, es war ja nie ruhig, wie kommst du das hin? Wie lässt sich das bewerkstelligen, trotzdem diese politische Karriere zu machen und die Kinder nicht verhungern zu lassen?
Ja, also ob ich es gut hinbekommen habe, das können wahrscheinlich nur meine Kinder beantworten. Die erste Zeit so mit Zwillingen, das fand ich wirklich hart. Also mit Babys, die ersten 3 Monate, da stellt sich das Leben doch noch viel mehr um, sind auch meine ersten Kinder gewesen. Ich hatte also kein Probekind sozusagen schon einmal, sondern es war gleich im Doppelpack. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass es sehr anstrengend war, als sie anfing zu laufen. Einer läuft rechts rum, einer links rum. Mit den Kindern alleine lebe ich erst seit sie 11 sind. Von daher ging das da schon, auch mal Aufgaben in unserem Haushalt zu verteilen. Jetzt ist eher so das Problem, wir wohnen ja sehr dörflich, die Kinder können noch nicht Auto fahren, also den Kühlschrank füllen, sowas ist meine Aufgabe. Aber den Haushalt bringen sie auch schon mal alleine in Ordnung. Es ist eine Herausforderung, keine Frage. Und ohne Familie, ohne Freunde, ohne Unterstützung kriegt das niemand alleine hin.
Dann, in diesem Sinne, machen Sie es wie Sabrina, fragen Sie was, schreiben Sie uns das Ganze an podcast@sm.mv-regierung.de. Sagen jetzt aber erstmal tschüss. Wir hören uns dann wieder und dann wird es sehr weihnachtlich. Das kann ich schon mal vorwegnehmen in der nächsten Folge. Deshalb sagen wir für heute erstmal tschüss und
eine schöne Adventszeit.
Richtig, das geht ja auch los.
Genau.
Oder jetzt, heute sozusagen geht's los.
Ja.
Genau. Ja, dann bis bald.
Tschüss.
Die Drese. Der Podcast der Ministerin.